Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen, in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Task Force Klebladel. Und der Matze beehrt uns heute auch in dieser Runde. Matze, ich grüße dich.
Hallo Markus, servus nach draußen.
Ah, Matze, ist ein Weilchen her, dass wir uns wieder zum Podcast getroffen haben. Hat zeitliche Gründe gehabt. Eigentlich wollte ich vor 2 Wochen, bloß war so ein bisschen Kommunikationsproblem unsererseits. Du warst im Urlaub, ich dachte, es geht klar. Aber wie es so ist, nehmen wir einfach diese Woche auf.
Ich nehme es auf mich, ich hatte ja Urlaub.
Alles gut. Ja, passiert. Ist jetzt nichts Tragisches passiert, so in den letzten Wochen. Aber es gibt doch durchaus ein bisschen was zu bereden heute, weil wir haben jetzt natürlich die ersten 8 Spiele hinter uns und man kann sagen, man kann so ein bisschen ein Resümee ziehen der Anfangsphase, aber was ich von dir eigentlich wissen will, Matze, wie geht's dir eigentlich?
Du, bei mir alles fresh. Ich habe meinen Urlaub gut genutzt für ein Reset, bisschen Familienbesuch getätigt, Leute, die ich auch schon länger nicht gesehen habe. Ja, natürlich auch das eine oder andere Spiel angeschaut, aber mehr Fokus auf Reset, auch weg von der Arbeit gedanklich, weg von allem und war eine gute Zeit. Habe auch wettertechnisch recht Glück gehabt und ja, bin jetzt wieder voller Tatendrang, seit Montag wieder im Dienst und auch voller Tatendrang wieder hier mit dir. Von daher, ja, schauen wir mal.
Start mal wieder durch.
Genau.
Normalen Wahnsinn. Ja. Matze, die Panther sind ja bekanntlich seit Mitte September, seit unserer letzten Podcast-Folge ja im Ligenbetrieb eingestiegen und man kann es eigentlich sagen, Licht und Schatten, Sieg und Niederlage wechseln sich ständig ab und geben sich hier die Hand. Wir brauchen die bisherigen 8 Spiele quatschen. Ich würde einfach mal so außen machen, so die Spiele, die du gesehen hast, heim und auswärts. Was ist denn dir so positiv aufgefallen, erst einmal? Und vielleicht deiner Meinung nach, wo drücken vielleicht so ein bisschen der Schuh in der Anfangsphase?
Genau. Also, ich werde jetzt auch nicht auf einzelne Spiele eingehen. Ich habe zwar, ich glaube, bis auf 1 alle gesehen. Aber gewisse Dinge ziehen sich halt durch alle Spiele. Egal, ob wir die jetzt gewonnen haben oder nicht. Und, was ich positiv sehe, ist auf jeden Fall ja unsere Fähigkeit, Tore zu erzielen. Also die ist gegeben. Also wir haben auf jeden Fall genug Leute mit einem gewissen Scoring-Touch, wie man das so schön neudeutsch nennt, im Line-Up. Und sind auch in der Lage, gut zu kombinieren, auch schnell zu spielen. Auch wenn die Überzahlquote, da komme ich später noch dazu, noch nie so toll ist. Ich finde trotzdem, wie wir Überzahl spielen, finde ich besser als letztes Jahr. Es ist gefühlt sehr viel schneller, was wir da spielen. Also die einzelnen Spieler behalten den Puck nicht so lange am Schläger, sondern spielen eher direkt. Und da sind auch schon schöne Tore gefallen, aufgrund eben dieser Spielweise in Überzahl. Also ich glaube, das wird auch noch kommen, dass wir die Überzahlquote dann verbessern. Das heißt, alles in allem dieses Thema Tore erzielen, kombinieren, schnell spielen, Umschaltverhalten ist weiterhin gegeben. Was mir negativ aufgefallen ist, es wird auch im Umlauf sehr viel auf die Verteidiger geschimpft. Ich würde das jetzt eher Defensivverhalten des ganzen Teams nennen. Ja, das denkt, dass die Abwehr, ist ja eine alte Weisheit, im Sturm beginnt. Wir haben gefühlt zu wenig Stürmer, die zweiwegemäßig nach hinten mitarbeiten. Also ein Beispiel dafür war Wojo in den vergangenen Jahren, der eben auch in der Rückwärtsbewegung seine Stärken hatte, Pucks erobert hat, Spielaufbau gestört hat. Das fehlt mir so ein bisschen. Und wir kriegen auch sehr viele, ich will nicht sagen einfache Tore, aber so Tore aus dem Nichts, ja, die dann entweder durch Puckverluste entstehen oder durch Fehler im Aufbau entstehen, wo wir dann auf einmal in Unterzahl geraten. Das häuft sich einfach, ja. Und auch in den Spielen, die wir verloren haben, waren das meistens auch die Gründe, warum Tore gefallen sind, also Gegentore gegen uns gefallen sind. Und das ist aus meiner Sicht eine Riesenbaustelle. Warum es eine Riesenbaustelle ist, warum ich das meine, ist einfach, dass ich nicht weiß, ob wir das Personal haben, um dieses Spiel, wie wir es spielen, tatsächlich auch so zu spielen. Ja? Das heißt, gefühlt laufen wir immer wieder Gefahr, in solche Situationen zu kommen, dass wir entweder im Aufbau oder in der Rückwärtsbewegung überrumpelt werden und dann einfach blank dastehen und Gegentore fallen. Also das macht mir tatsächlich etwas Sorgen, auch wenn mir bewusst ist, dass wir erst 8 Spiele gespielt haben und dass noch jede Menge Zeit in der Saison bleibt. Aber das ist auffällig.
Ja, ja, du hast eigentlich perfekt zusammengefasst. Also auffällig, was, sag ich mal, wenn man jetzt mal mit dem Negativen mal anfängt, ist halt durchaus das Thema Puckverluste, die unnötigen Fehlpässe, was halt einfach, sag ich mal, etwas verwöhnt warst von der letzten Saison, wenn man das mal so ein bisschen als Maßstab nimmt. Da, das ist sehr, sehr auffällig, dass da die Abstimmung halt noch nicht wirklich da ist. Und auch ungewohnt von Spielern, ich sage jetzt mal, Fehlpässe sich häufiger sehen lassen wie ein Daniel Pieter bei ein paar Spielen. Wo sagt, hey, was ist denn heute schon wieder los? Und dann haut er im nächsten Spiel wieder einen Zuckerpass nach dem anderen wieder raus und ist Pieter at the best. Aber das ist nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt nicht auf einzelne Spieler jetzt genauer eingehen, ein paar haben wirklich die Scheiße am Schläger, wenn man so schön sagt. Also ein Austin Keating, der rackert sich da einen ab, belohnt sich nicht. Ein Pieter Abbandonato war auch so ein Spieler jetzt bis zum letzten Wochenende, der wirklich unauffällig gespielt hat. Also auf der auf dem Scoringboard war er vielleicht nur mit einer Vorlage mal dabei. Hat sich jetzt auch Gott sei Dank endlich mal belohnt, ne, für seine Spielweise, auch wenn das nicht der spektakuläre Spielmacher ist, aber wirklich ein Spieler, der auch mal vielleicht dahin geht, wo es weh tut, wo man auch mal als Center zu sein hat. Also mir gefällt er durchaus, auch wenn ich ihm natürlich ein paar Punkte mehr wünsche. Und positiv muss man natürlich auch sagen, sind für mich zwei Spieler in den ersten 8 Spielen aufgefallen, die man ein bisschen hervorheben muss. Allen voran ist es natürlich aktuell unser Topscorer Riley Barber. Oh. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir seit Thomas Greilinger das letzte Mal so einen Spieler hatten, der so einen Tordrang hatte wie er. Du hast zwar einen Riley Sheen, der auch was kann an der Scheibe, mit der Scheibe und aufs Tor, aber dieser Riley Barber, wenn der auf dem Eis ist, du darfst ihn keinen Meter Platz lassen, weil wenn der mal vom Slot auftaucht und hat die Scheibe, das ist wie nach dem dritten Date, jeder weiß, gleich wird es passieren.
Ja, was auffällt bei ihm ist, dass er immer zum Tor schaut.
Ja.
Also er hat immer den Fokus auf dem Tor. Natürlich beobachtet er auch links und rechts seine Mitspieler, wie sie sich bewegen, aber das fällt auch speziell in Überzahl auf, dass er den Blick immer Richtung Tor gerichtet hat und immer auch bereit ist, durchzuladen und den Puck Richtung Tor zu bringen. Ja, also egal, ob jetzt mit einem Schlagschuss oder mit einem Handgelenkschuss oder wie auch immer, auf die Schnelle. Ne? Also da gab es ja auch das eine Tor, was sie bei Magenta dann auseinandergenommen haben. Wie schnell er in der Lage war, nach der Puckannahme den Schuss abzugeben, weil er gesehen hat, dass der Torwart eine Ecke freigelassen hat. Ja,
ja, vor allem in der Rückwärtsbewegung. Das war, glaube ich, das Spiel gegen München, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ein oder zwei Schritte nach hinten gegangen. Musste auch erstmal können. Also ich glaube, ich würde es eher auf den Hosenboden legen, bevor ich da irgendeine Scheibe treffe. Aber ich kann vielleicht
schießen. Also das ist schon eine krasse Fähigkeit, die er da besitzt. Ja. Ja. Und ich glaube, das sollten wir dann auch genießen, dass so ein Spieler beim ERC zu sehen ist auf dem Eis, dass man da sowas mitbekommen kann live in der Arena. Jemand mit so einem Skill. Aber natürlich muss es dann auch noch in das Team eingebettet werden. Ich glaube, das geht auch noch besser, dass auch er integriert ist. Und denke, das wird auch noch ein paar Spiele nehmen, bis das dann vielleicht das Level erreicht hat, wo es hingehen kann. Ja. Ja.
Ist auch, was mir aufgefallen ist, auch vor allem, wenn wir jetzt in Powerplay waren, auch in den letzten Spielen, dass natürlich die Gegner spitz gekriegt haben, hey, da kann ein bisschen was. Hat sich dann natürlich dann sehr viel auch auf ihn fokussiert, wenn er mit seiner Reihe oder seiner Formation auf dem Eis war. Ist so ein Spiel auch ein bisschen auf ihn ausgelegt und er ist halt aber halt auch der Spielertyp, der, sagen wir mal, eher den Torabschluss sucht, wie vielleicht dann mal den einen oder anderen Pass. Aber ich sage jetzt mal, wenn er dann dadurch erfolgreich ist, kann er gerne machen. Und dann hast du natürlich auch dann vielleicht so Spiele wie jetzt zuletzt in Berlin. Da, glaube ich, hätte man noch bis auf Nacht um 12 Uhr spielen können. Wir hätten wahrscheinlich keine Bude gemacht. Das war halt einfach wie verhext. Und der ERC hatte zwei Spiele, wo ich sage, okay, das sind unnötige Niederlagen. Das waren einmal die Spiele jeweils auswärts in Mannheim und auch in Berlin. Wobei Mannheim noch unnötiger war, wie das Spiel gegen Berlin. Weil wir hatten gegen Berlin jetzt auch nicht die hochkarätigen Chancen, wo man viel sagen kann, okay, hey, das waren die du eigentlich machen musst. Ne? Du hast zwar auch Druck auf das Tor ausgeübt, aber dann einen Hildebrand öfters angeschossen, dass er gemeint hat, er ist ein guter Torhüter. Und dann hast du natürlich mal einen Scheißtag, wo du machen kannst, was du willst. Es funktioniert einfach gar nichts. Und dann dreimal hinten nicht aufgepasst. Und Berlin hat auch ein paar Spieler, die so ein bisschen was können. Also wird er dann auch natürlich auch gnadenlos bestraft und so leicht zu bespielen war Berlin, sage ich jetzt mal, in den letzten Monaten nicht wirklich wie jetzt in der aktuellen Phase, in der sich auch Berlin jetzt aktuell befindet.
Die hatten,
und das ist sehr,
ich glaube, ab der Hälfte des Spiels nur noch 9 Stürmer auf der Bank.
Ja, also hat sich ja leider einer der Neuzugänge, die Berlin hatte, hat sich ja da leider etwas schwer verletzt. Knie, irgendwas kaputt, habe ich jetzt heute mitbekommen, Saisonende. Für eine der Neuverpflichtungen natürlich extrem bitter, natürlich auch für die Eisbären, die da wirklich gerade ein bisschen die Seuche haben.
Ja.
Aber wenn du dann, sagen wir mal, gegen eine 3-Reihen-Mannschaft nicht zum Erfolg kommst, was das Tore-Schießen betrifft, ja, schwer zu erklären. Ich glaube, die Spieler wissen selber, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, was offensiv war. Und du hast halt einfach diese Spiele. Drum, ja. Wie gesagt, ist es halt einfach nur ärgerlich, weil du dich halt selbst um den Lohn bringst durch diese Ineffizienz. Und diese Ineffizienz hat uns diese Saison auch schon in Mannheim extrem wehgetan, weil wir es dann nicht geschafft haben, halt eine Bude mehr zu machen. Und dann hast du halt mal eine Phase, wo du halt auch innerhalb von ein paar Minuten auf einmal 2 Dinger bekommst, wo dann Mannheim vielleicht mal einen Gang höher geschaltet hat, wo es nicht schaffst, die Scheibe rechtzeitig zu klären. Und es rächt sich halt einfach. Und einfach diese alte Floskel, 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn du deine Chancen nicht nutzt, wirst du halt am Ende bestraft. Und das war jetzt diese Saison 2-mal extrem krass der Fall. Das war jetzt gegen Mannheim und Berlin. Diese 2 Spiele muss man auch ein bisschen hervorheben. Und
aber Markus, weißt du siehst aber auch, dass sich das irgendwo auch ausgleicht, ja, wenn ich mir das Spiel gegen Straubing anschaue zu Hause.
Ja.
Ich hätte niemals darauf getippt, dass wir das Spiel gewinnen. Also das war vom Spielablauf her und auch so, wie wir drauf waren. Ja, wir haben dann Tore gemacht und so, ja. Das eine oder andere auch recht glücklich. Aber das war jetzt nie im Leben ein Spiel, wo ich jetzt drauf getippt hätte, dass wir, also ungefähr bei der Hälfte, bei 30 Minuten Spielzeit.
Spielverlauf getippt hättest,
ja. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das Spiel gewinnen, ja.
Also das war die Phase im zweiten Drittel, wo Straubing näher am dritten Tor war, wie am zweiten.
Ne? Ja.
Und da war, glaube ich, einmal und Straubing hat die Scheibe halt nicht bekommen. Wir waren 2-0 und auf einmal war das Spiel gedreht. Also das ist halt aber auch der Reiz einfach beim Eishockey. Das ist halt einfach, du gewinnst Spiele und weißt eigentlich nicht, warum. Das gibt's. Natürlich war es dann extrem ärgerlich, dass wir kurz vor Spielende den Ausgleich kassiert haben, wo Straubing heute gezogen hat, wo es dann das 5-5 erzielt haben. Und es war halt einfach ein Auf und Ab. Also das Spiel war vogelwild für den, sagen wir mal, neutralen Zuschauer. Wirklich schönes Eishockey. Sagen wir mal, für die Defensiv-Fetischisten war das eher ein Graus. Ne? Dieses Spiel. Aber für Leute, die Tore sehen wollen, war das wirklich. Und Straubing hat halt auch ein paar Spieler, die individuell extrem stark sind. Und deswegen nehme ich lieber 2 Punkte gegen Straubing mit wie überhaupt keinen. Und ja, aber du hast auch selbst gesagt, diese Gabe, ne, dass wir wissen, wo die Bude steht, haben wir gezeigt. Also wir sehen jetzt, stehen es vor, was die erzielten Tore betrifft, wahrscheinlich nicht, ich habe es nicht nachgezählt, aber ist durchaus okay für mein Empfinden nach den ersten 8 Spielen. Und dann hast du natürlich auch Spiele wie in Bremerhaven, wo es halt einfach nicht dagegen hältst und dann rächt sich das halt irgendwann und dann läuft das Spiel halt einfach mal mit ein paar unglücklichen Entscheidungen auch gegen dich. Dann hast du ja vielleicht in Bremerhaven vielleicht 1 oder 2 Tore zu hoch verloren.
Aber es ist einfach, sagen wir, genau, Torschnitt von 3 Tore pro Spiel geschossen. Wir haben 1 Tor mehr bekommen, also wir haben jetzt gerade eine -1 bei dem Torverhältnis. Aber ich denke, jetzt 3 Tore pro Spiel erstmal in dem Kontext ist erstmal ganz in Ordnung.
Ja.
Ist jetzt natürlich nicht die Qualität vom letzten Jahr, aber ich glaube, die Problematik sind die Tore, die wir bekommen und nicht die Tore, die wir nicht machen. Und du musst bedenken, dass wir auch, glaube, haben wir in Mannheim ein Tor gemacht?
Wir haben Mannheim 2-1 verloren.
Genau, also das heißt, wir haben auch 2 Spiele dabei. In Berlin haben wir 0 Tore gemacht, in Mannheim nur 1 Tor. Da sind wir dann schon bei 6 Spielen. Das heißt, wir haben 23 Tore in 6 Spielen gemacht. Das heißt, das scheint eben halbwegs zu funktionieren.
Hm.
Problematik ergibt sich aus den Toren, die wir kriegen. Ja, das sind an der Zahl 25.
Dann bringst du dich halt einfach selbst und den Lohn, wie jetzt zum Beispiel bei engen Spielen wie in Mannheim,
Genau.
Und das ist halt einfach das Defensivverhalten. Du hast es ja gerade angesprochen, die Art und Weise, wie wir die Tore kassieren. Also es war jetzt kein Spiel dabei, wo wir gegen eine Übermannschaft kein Land gesehen haben. Ne? Also es, und Iserlohn, der Saison beginnt, das Spiel nehme ich, klamme ich jetzt mal komplett aus, hast halt auch einfach die Gegner stark gespielt, ne, und dich einlullen lassen, ja, und am Ende halt die Rechnung kassiert. Richtig stark fand ich das Spiel gegen München. Ne? Entweder weil München so schwach war oder wir zu gut.
Ich glaube, ja, wenn du München aktuell anschaust,
besser.
Auch wie sie gegen Wolfsburg untergegangen sind. Also die wurden ja hergespielt.
Ja. Nach, ja, und dann hast du halt ein Wolfsburg, was momentan auch einen echt starken Saisonstart hatte, ja, die du halt auch in unserer Partie, die wir zu Hause gegen die hatten, fand ich uns jetzt definitiv die bessere Mannschaft.
Jo. Ja. Jetzt zum Thema Rückwärtsbewegung fällt mir aber noch ein, das wäre mir noch wichtig, nochmal hier zu hinterlegen, weil ich auch mit einigen Leuten gesprochen habe, auch im Umlauf oder bei uns in der Gruppe, da wird sehr viel auf die Verteidiger geschimpft. Ja. Mhm. Und ich bin aber der Meinung, dass wir da, glaube ich, nicht den Kern des Problems treffen, sondern es sind ja auch viele Aufbaufehler, die vielleicht auch am Stellungsspiel der Stürmer liegen, ja, weil es werden Pässe gespielt und der Stürmer kriegt den Pass in seinen Rücken. Also vielleicht ist es anders einstudiert im Training und die befinden sich einfach nicht da, wo sie sich befinden sollen. Deswegen, ich würde diese Problematik im Aufbau und in Konter reinlaufen, respektive auch Fehler, die vielleicht gar nicht zwingend im Aufbau sind, aber wir haben oft so Fehler, wo wir die Scheibe hin und her spielen und auf einmal landet die Scheibe beim Gegner. Ja, das ist ja nicht nur auf die Verteidiger zurückzuführen. Also, ja, also wir bringen die Verteidigung eben dann in Situationen, wo du als Verteidiger nur noch wenig machen kannst. Ne? Also das ist, da könntest du noch, keine Ahnung, welche Namen da haben in der Verteidigung, das würde nicht funktionieren. Ja. Und ja, es gibt auch einen Morgan Ellis, der aktuell noch nicht so in Form ist. Also der hat auch in den letzten Spielen 2-3 Mal Situationen gehabt, wo ich mich gefragt habe, was los ist, was ist los da? Ja. Irgendwie ganz seltsame Abspielfehler und so, ähnliche Dinge oder so kleine Konzentrationssachen. Das kann ich mir auch nicht erklären, warum das so ist, weil normalerweise ist er ja bei solchen Dingen sehr verlässlich. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt grundsätzlich ein Problem haben mit zu schlechten Leuten in der Verteidigung. Ich glaube, es geht um das Zusammenspiel zwischen der Verteidigung und dem Sturm. Und da sehe ich eben den Knackpunkt. Ja,
ja, also ich bin da auch in Teilen bei dir. Bei Morgan Ellis ist mir so nicht aufgefallen bis jetzt. Also der beste Verteidiger ist eigentlich der, der nicht auffällt. Und ja, fällt mir persönlich, ne, ja, sagen wir jetzt mal, wenig durch Positives, aber auch fast gar nichts durch Negatives aus. Du hast natürlich dann auch andere Spieler, die genauso ihre Fehlpässe machen, die dann vielleicht gefährlich werden oder zu gefährlichen Situationen führen.
Aber schau, wie subjektiv das ist, weil viele schimpfen zum Beispiel auf den Sam Ruhrb, ja, weil er vielleicht 1-2 Fehlpässe gespielt hat. Und ich habe lustigerweise heute zufällig gesehen, dass er der Spieler ist bei uns im Team mit der besten Passquote von 86%.
Ja. Also Sam Rupp, wir kommen nachher noch dann auch kurz auf das Thema, wie sich die, sagen wir mal, Spieler machen in der, ich sage es mal, Ersatzposition für die Spieler, die uns verlassen haben. Das ist auch so ein Punkt, wo wir uns auch schon mal unterhalten haben. Da ist zum Beispiel ein Sam Rupp mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Und wir haben ja auch nachher noch das Thema, was fehlt dem ERC jetzt eigentlich noch oder derzeit, um, sagen wir mal, wieder annähernd an das Level zu kommen, was uns letztes Jahr stark gemacht hat. Jeder weiß, es ist nicht machbar, dass du die Spiele 1-1 ersetzt. Das mal gleich vorweg. Aber was mir aufgefallen ist, weil wir gerade noch bei dem Thema waren, der Spiele, die mir positiv aufgefallen sind. Ne, wir haben klar mit Riley Barber den Topscorer jetzt aktuell bei uns in der Mannschaft, aber wer mich absolut positiv überrascht hat mit seinen 19 Jahren oder jetzt 20 seit dem Wochenende, ist Edwin Troppmann.
Oh ja.
Also der spielt wirklich, als ob er schon gefühlt 10 Jahre Profi-Erfahrung auf DL-Niveau hatte. Total unaufgeregt, hat einen sehr, sehr guten Schuss, finde ich. Ja, könnte vielleicht noch ein bisschen Masse zulegen, aber ich sage es mal, brilliert durch sein Stellungsspiel, profitiert wahrscheinlich auch noch durch sein junges Alter, aber mit dem Spieler hat, glaube ich, Tim Regan einen richtigen guten Fang gemacht, weil wenn der wirklich dieses Niveau haltet und, sage ich mal, in der Lernkurve, und definitiv ist es auch so ein Typ, wie wir ihn schon kennenlernen durften, auch ein Typ, der definitiv den Werdegang eines Leon Hüttl durchaus nachahmen könnte.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Er hat auch eine Präsenz auf dem Eis. Also das ist auch erstaunlich für einen 19-Jährigen. Ja, dass du einfach auch sofort siehst, wenn er auf dem Eis ist. Ne? Es gibt ja so Spieler, die man dann sofort erkennt. Matt Boddy war so einer, ja, von der Körperhaltung her und so. Aber natürlich ist auch klar, dass ein 19-Jähriger hier nicht ein Ersatz sein kann für irgendwelche Abgänge. Ne? Also das ist auch klar. Aber für mich ganz klar auf jeden Fall ein Upgrade im U23er-Bereich. Ja? Und ich denke schon, dass auch andere Clubs da dran waren, ihn eventuell zu verpflichten. Von daher kann man uns da echt, also gute Arbeit vom Timi, was ihn angeht, dass wir den bekommen haben und auf jeden Fall ein etwas frischerer Wind in dem ganzen Kontext junge Verteidiger. Ja, also da hatten wir ja nicht so viel die letzten Jahre und da finde ich, ist gut, dass wir jetzt jemand haben, der da auch im U23er-Bereich uns etwas aufwerten kann. Ja.
Genau. Allgemein, wenn wir jetzt das Thema jetzt gerade haben mit den Neuzugängen, ist bis jetzt mir keiner aufgefallen, wo ich sage, hey, das ist ein kompletter Griff ins Klo, der braucht vielleicht noch. Ich weiß, wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, da kommen wir aber auch noch gleich dazu. Aber wie gesagt, für die Spiele, sagen wir es mal, Vorbereitung plus 8 Ligaspiele, ist mir jetzt keiner aufgefallen, der wo sagt, okay, der ist nichts. Ne? Also
zum Beispiel auch. Ich gebe dir recht, wenn wir das jetzt so definieren, dass wir sagen, da ist jetzt jemand dabei, der gar nicht ligatauglich ist. Gar nicht ligatauglich. So einer ist jetzt nicht dabei. Okay?
Ja. Also auch den sehe ich auch nicht. Samir Kaputli, wo man sagt, okay, weil es halt auch geheißen hat, weil wir es dem als Beispiel hatten, ja, warum verpflichtet Tim Regan nur Zweitligaspieler? Ja, es macht sich vielleicht jetzt noch nicht im Scoring sichtbar, aber Samir Kaputli, aktuell ein Spieler, wenn er spielt, sehr, sehr agil, schnell und holt Strafen raus, wo du sagen musst, okay, die musst auch erstmal rausholen. Mhm. Ne, und dann, ich glaube, es war das Spiel sogar gegen Iserlohn, ich müsste mir nur mal angucken, wo Kaputli sogar mit etwas Glück seinen ersten Saisontreffer erzielt. Gibt es, ne? Und sagen wir mal, DL ist ja halt doch das andere Hausnummer wie eine DL2, wo er mit Kaufbeuren letztes Jahr Topscorer bei denen war. Er hat eine ganz andere Rolle. Er ist natürlich jetzt auch aufgrund seiner Ü25-Rolle auch immer mal ein Kandidat, der rausrotiert und reinrotiert wird. Ich glaube, die Rolle ist ihm bewusst, aber wenn er auf dem Eis ist, ist er auch ein Spieler, wo ich sage, okay, der macht seine Aufgabe grundsolide.
Also bei ihm bin ich mir sicher, dass wenn Mark French die richtigen Knöpfe findet, dass er vielleicht aus der Rotation rausgeht und dann tatsächlich dauerhaft im Lineup sein wird, weil du siehst einfach auf dem Eis, was für ein Potenzial der hat. Ja. Geschwindigkeit. Ich glaube, von den Fitnesswerten war der Beste, habe ich gelesen, irgendwo in einem Interview. Mhm. Also als die Fitness-Tests gemacht wurden, war der wohl der fitteste von allen. Beste Beschleunigungswerte, der hat ja auch eine gute Puckbehandlung. Er kann das Spiel gut lesen, also du siehst auch, dass er immer seine Mitspieler im Blick hat und so, ja. Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Feintuning im Training. Wenn Mark French dann nochmal, wie gesagt, diese Schippe, und der Mark French kann ja mit jungen Spielern, er ist ja immer noch ein junger Spieler, der Samir. Und wenn er da wirklich den Knopf findet, um diese letzten 2% nochmal draufzulegen, ich glaube, dann werden wir den sehr oft im Lineup sehen und dann werden wir auch gute Situationen sehen und auch Tore und Scoring.
Ja, weil Kaputli jetzt einer, sagen wir es mal, aus der niederen Gilde, ne, aus der zweiten Liga gekommen, aber sagen wir es mal, du hast jetzt auch Spieler, die letztes Jahr schon da waren, die, sage ich jetzt mal, noch nicht so in der Rolle drin sind, wie man sie vielleicht kennt. Kenny Agostino zum Beispiel, auch so ein Spieler. Ja, man sieht ihn auf dem Eis, er ist bemüht, aber er belohnt sich halt nicht. Und irgendwann, wenn du halt jetzt das 8. Spiel hast, wo du vielleicht noch keine Bude gemacht hast, weiß nicht, hat er, glaube ich, schon einiges gemacht, muss ich jetzt nochmal nachgucken, glaube jetzt aber nicht. Die erwarten selbst von sich mehr und jeder Spieler ist, glaube ich, sein größter eigener Kritiker. Die brauchen nicht uns oder irgendwelche Facebook-Kommentare, ich glaube, die wissen es selber. Ja. Aber es ist halt auffällig bei diesen Spielern, weil sie halt einfach sogar eine Ausländerlizenz einnehmen, ne, und du halt dann gezwungenermaßen ein bisschen liefern musst, ne, weil du natürlich sonst rucki-zucki auf der Tribüne Platz nimmst, wenn du halt nicht performst, jemand anders halt dafür für dich aufs Eis geschickt wird. Eine Personalie, Matthias, die wir ja auch schon in den letzten Tagen diskutiert haben, ist das Torhüter-Thema. Oh. Devin Williams war jetzt in allen Ligaspielen, bis auf ein Spiel, da gegen Bremerhaven hat Brett Bruschu das Tor gehütet, erstmalig in dieser Saison. Die anderen Spiele hat Williams jeweils als Starter begonnen und Bruschu war jetzt bei der Masse der Spiele auch immer der 10. Ausländer, war damit auch auf die Tribüne verbannt, damit einfach auf dem Eis einer mehr steht. beziehungsweise auf den Spielberichtsbogen. Und du hast da, sagen wir mal, eine etwas deutliche Meinung. Das darfst du gerne mal mit dem Publikum teilen. Ich kenne sie ja schon.
Ja, also ich glaube schon, dass wir im Tor eine Baustelle haben. Ist jetzt auch gar nicht bezogen. Also erstmal, ich habe nichts gegen Broschu. Er hat mir nichts getan und er ist mit Sicherheit auch mit einem gewissen Talent gesegnet als Torwart, sonst wäre er auch in den jungen Jahren nicht so weit gekommen, wie er gekommen ist und an der NHL-mäßig gerüchtet und angeblich nur, weil er zu klein ist, nicht rangeschnuppert und so weiter. Alles in Ordnung, ja. Und das wäre alles okay, wenn das jetzt zum Beispiel jemand wäre mit einem deutschen Pass à la Nico Dors, wo man sagt, okay, das kann man mal ausprobieren. Ja, ich finde aber, dass quasi für einen Club wie den ERC Ingolstadt mit diesem Anspruch, den wir hier haben und einem gewissen Druck, der hier entsteht, wenn es nicht läuft, ich in Frage stellen muss, ob die Entscheidung, eine AL-Lizenz an so einen Spieler zu vergeben, ob die dann richtig ist. Weil du siehst jetzt auch, ich gehe auch davon aus, dass der im Training beobachtet wird und man hat ja auch ein bisschen was gesehen in einem Spiel gegen Iserlohn, dass es auch Gründe gibt, warum er bis jetzt nur ein Spiel gemacht hat. Ja. Und ja, mir ist bewusst, dass in der initialen Kommunikation gesagt wurde, er muss sich einreihen hinter Williams erstmal, ja, und sich beweisen und so weiter. Trotzdem, wenn ich jetzt so ein Duo sehe wie Haukeland und Bugel in Straubing, da hat Haukeland klare Nummer 1 4 Spiele gemacht bis jetzt oder 5 und Bugel mindestens 3 Spiele oder 4, nachdem wie es wird. Also auf jeden Fall ist die Verteilung da anders, ja. Und meine Erwartungshaltung war eben auch, dass dieser Broschu nicht nur ein Spiel bekommt von 8. Also jetzt mal ernsthaft, ja. Also es kann nur 2 Gründe haben. Entweder sagt man, okay, wir sind jetzt nicht stabil genug, wir müssen jetzt den Williams spielen lassen, bis sich das Team stabilisiert hat. Oder man sieht bei Broschu irgendein Problem. Ja, und sagt, okay, bevor wir den komplett verbrennen und er wieder 5 oder 6 Buden bekommt und komplett demotiviert ist, lassen wir ihn erstmal draußen. Ja? Und ich bin schon der Meinung, dass wir bis zur Länderspielpause dann auch sehen werden, in welche Richtung es mit ihm geht, weil ich sehe da schon ein bisschen die Gefahr, dass er vielleicht, wenn es sich wirklich so weiterentwickelt wie aktuell, dass er dann vielleicht ab Weihnachten oder so gar keine Rolle mehr spielt bei uns. Das kann schon passieren. Weil das, was ich jetzt mit ihm mache, könnte ich theoretisch auch mit einem Pertuch machen. Da brauche ich nicht die AL-Lizenz vergeben. Was soll ich meinen? Also ich wäre, wenn ich jetzt sage, dass dieses Experiment geht nicht auf, dann, ich habe ja im Sommer schon gesagt, als er bekannt gegeben worden ist, in so einem Fall hätte ich eher gesagt, wir probieren mal das Duo Williams-Pertuch, sparen uns die Lizenz auf und wenn wir feststellen, dass dieses Experiment Williams-Pertuch nicht aufgeht, wenn wir das feststellen, dass es nicht aufgeht, dass wir dann im Winter, du kriegst im Winter immer einen AL-Goalie. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Weil es gibt genug Jungs in Nordamerika, die irgendwo durchs Raster fallen, die aber gute Goalies sind und du kriegst so einen. Ja? Und dann hätte ich dann nochmal nachgeholt. Ja? Aber ja, wir haben eben das Thema jetzt auch, dass wir einen Pertuch irgendwann auch Spiele geben müssen. Sonst ist wieder ein junger, talentierter Torwart, deutscher Torwart, weg bei uns, ne? Nach Stettmar. Ja. Und da sehe ich uns so ein bisschen als Club jetzt im Zwiespalt. Was machst du jetzt? Ja? Gibst du jetzt mit dem Broschu die Spiele? Musst du ja eigentlich, weil du hast ja eine Lizenz für ihn verbrannt. Auf der anderen Seite bist du aber auch in der Bringschuld, den Pertuch mal spielen zu lassen. Und du hast aber auch keinen, der dir auch aktuell, und das ist auch Williams nicht, der dir auch mal ein Spiel gewinnt. Ne? Weil wir haben auch, war das da, wo wir 5 Tore bekommen haben?
Bremerhaven war 5-2 und wir haben verloren gegen Iserlohn, Mannheim und halt jetzt Berlin. Oder meinst du jetzt in der Champions League?
Ja, nee, ich glaube, das war das Spiel in Bremerhaven. Ja. Aber da war der Broschu im Tor, gell?
Ja.
Nee, aber es gab ein Spiel, wo wir gesagt haben, Williams war an keinem Tor schuld, aber es waren trotzdem Tore dabei, wo er hätte eigentlich was halten können, ja. Und also es war kein kapitaler Fehler dabei, da haben wir auch in der Gruppe drüber geschrieben, ja. Aber es war durchaus vielleicht möglich gewesen, ein oder zwei Tore zu verhindern, was er aber auch nicht gemacht hat. Ja. Und das meine ich damit. Er ist grundsolide, das passt schon, ja. Aber er ist jetzt keiner, der jetzt reingeht und dir so ein Spiel rettet und vielleicht auch mal was Unhaltbares rausholt. Ja.
Ich hatte bei Devin Williams bei dem Spiel gegen Wolfsburg das erste Mal, seitdem Devin Williams für uns spielt, das erste Mal gedacht, Gott sei Dank haben wir einen Devin Williams im Tor. Im dritten Jahr, Devin Williams, absolut stabiler Torhüter, den du locker deine 20, 25 Spiele geben kannst. Überhaupt kein Thema. Macht seine Sache durchaus unaufgeregt. Jo. Aber ich habe bei ihm einfach nicht das Gefühl. Er hat in Regensburg, in der DL2, durchaus das bewiesen, dass er die Nummer 1 sein kann, dass er eine Meisterschaft gewinnen kann, dass er auch der entscheidende Spieler sein kann für seine Mannschaft. Ich möchte ihn sein Talent nicht absprechen, aber ich sage mir, die Aura, die strahlt ja für mich jetzt einfach nicht aus, wie jetzt ein Michael Gartag.
Oder ein Haukeland.
Oder ein Haukeland. Ja. Das ist halt einfach die Aura, die er für mich persönlich ausstrahlt. Auch wenn er, sage jetzt auch, durchaus seine Berechtigung hat, dass er bei uns im Tor steht. Er hat seinen Job letztes Jahr echt top gemacht. Wenn er gespielt hat, war auf ihn Verlass. Und es ist auch dieses Jahr auf ihn Verlass, wenn er spielt. Aber es ist halt einfach nicht mehr.
Genau.
Fühlplan. Genau, das meine ich. Also ich unterschreite, ich habe auch bei den Torhütern in unserer Saisonvorschau so ein bisschen das größte Fragezeichen dahinter gesetzt, so klappt das. Beim Thema Bruschu bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich finde es aktuell ist noch, ich sage es mal, unfair, nach 8 Spielen einen Saisonstart und 2 oder 3 Spiele in der Vorbereitung da jetzt schon ein Fazit zu geben, wie es andere gemacht haben, dass man hier gleich von einem Fehlkauf spricht. Da können wir sagen, okay, da können wir vielleicht gegen Weihnachten drüber reden, wenn du, wie sagst, sich das bewahrheitet oder hoffentlich nicht bewahrheitet.
Hoffentlich nicht, ja klar.
Und es war ja auch klar, dass jetzt vor allem den eng getakteten Spielplan, wir haben jetzt im Oktober 13 Spiele, im November haben wir, glaube ich, nochmal ein paar mehrer. Also du hast jetzt wirklich 2 Monate, wo du konstant spielst. Ne? Und da wird auch jetzt ein Bruschu, der zum Beispiel jetzt, hat er jetzt hier auch schon kommuniziert, morgen in der Champions Hockey League in Bozen das Tor hüten wird, wird auch mit Sicherheit nicht jedes 7. Spiel bekommen, sondern jedes 3., 4. Also er wird definitiv rotierend reinwirken. Ja, ich kann deine Punkte komplett nachvollziehen, dass es halt einfach auch ein Risiko ist, wenn es nicht funktioniert. Ne, dann muss man auch sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Aber sag ich jetzt mal, hier ein Fazit zu geben oder zu nehmen, ist für mich noch ein bisschen zu früh. Ne? Der junge Spieler ist jetzt 22 Jahre alt oder wird 23, irgendwie so, wenn ich so richtig im Kopf habe. Der braucht natürlich seine Spiele. Genauso ist es aber auch bei Nico Pertl. Ja, ich gebe dir recht, der sollte auch mal bei uns spielen. Ne? Aber es hat auch ganz klar gemacht, dass er fest als Backup, ne, in Ravensburg eingeplant ist, wo er auch definitiv seine jedes 3., 4. Spiel bekommt. Ne? Bertuch jetzt auch am Freitag gespielt für Ravensburg und am Sonntag war er bei uns auf der Bank gesessen. Also das ist natürlich
und
auch
Markus, geschuldet. Ja, und ich bin bei allem dabei und mir geht es wirklich nur einzig und alleine darum, deswegen habe ich das Beispiel Nico Dors gebracht. Ja,
ja.
Ich hätte dieses Experiment so unterschrieben, wenn es nicht mit einer AL-Lizenz behaftet wäre. Ja, das ist der Knackpunkt dabei, weil Worst-Case-Szenario, und ich hoffe in Gottes Namen nicht, dass es so kommt, ja, werden wir im Winter nochmal einen Torwart holen müssen, wenn alle Stricke reißen. Ja, und dann nehmen wir uns die letzte Lizenz, die wir vielleicht irgendwann noch brauchen könnten, weil sich vielleicht irgendein AL-Verteidiger verletzt hat oder irgendein AL-Stürmer verletzt hat. Ja, und das kann so eine komplette Saison dann ja ein bisschen ja, also in die falsche Richtung.
Mit den Torhüterverletzungen hatten wir es die letzten Jahre nicht immer das Glück. Ne? So. Wenn ich jetzt an die Playoffs vor 2 Jahren denke, trotz Vizemeisterschaft, aber dann war dann im Finale der bis dato 3. Torhüter mit drin.
Genau.
Nur vor 3 Jahren. Ja, also ich bin absolut beide mit deinen Punkten. Brett Bruschu wird seine Spiele bekommen. Wie gesagt, ich sehe die Gefahr, das Risiko ist auch, glaube ich, jedem bewusst bei der Entscheidung gewesen. Hier ist, sagen wir mal, ein relativ junger Torhüter, aber nicht umsonst hat man ihn aber auch geholt, weil man sich durchaus von ihm verspricht und gesehen hat, hey, der Junge kann was. Also ich hoffe, dass er noch sehr, sehr positiv überraschen wird. Ne? Ich verstehe es absolut. Aber auch
also nicht, dass mich da draußen einer missversteht.
Nee,
ich wünsche es mir nicht,
dass er scheitert. Eben klar, ja. Ne, dass er nicht mit einem I Hate Bruschu-Schild rumläuft. Ne? Das definitiv nicht. Aber ich glaube, Bruschu hat natürlich jetzt auch so ein bisschen das Pech, auch aufgrund seiner Kontingentstelle, die er einfach besetzt. Und wir reden natürlich dann aber auch im Hinblick, warum Pertuk mal spielt oder ein Bartholomäus Oswald aus der U20 jetzt auf dem Spielberichtsbogen öfter stand. Weil halt auch das Thema U23-Spieler, ne, die du halt einfach benötigst, dann für den volleren Spielberichtsbogen. einen Luca Hauf, der jetzt, glaube ich, zweimal auf dem Spielberichtsbogen stand und mit entweder überhaupt keiner Sekunde auf dem Eis, ich müsste nochmal gucken, welches Spiel das war, oder vielleicht mal ein oder zwei Turns auf dem Eis hatte und dann war es schon wieder als 13. Stürmer. Du brauchst diese Spieler, damit du, sagen wir mal, mit vier Reihen spielen kannst. Ne, logischerweise, du hast halt einen Edwin Troppmann, der, sage ich jetzt mal, auf der U23-Position gesetzt ist. Ne, dann brauchst du einen Backup-Goalie, ne, mit einem Nico Bärtuch, wenn du die Quote erfüllen möchtest. Und dann U23-Regel, wir haben darüber gesprochen, du hast noch Luca Hauf, ne, plus vielleicht jetzt ein paar U20-Spieler, kommen wir ja gleich noch dazu, wer jetzt dann in der Champions League auch mit debütieren wird. U23-mäßig sind wir doch relativ dünn. Ne? Du hast einen Nikola Schindler, ne, der, sage ich jetzt mal, auch regelmäßig eher in Ravensburg zu sehen ist, wie jetzt bei uns, oder mal reinrotiert wird, wenn zum Beispiel ein Luca Hauf in Ravensburg spielt. Also es ist echt schwierig und du musst natürlich auch die richtige Balance finden, die Spieler nicht nur mitfahren zu lassen, weil es cool ist, sich 6 Stunden den Popo wohnen zu sitzen, um von Berlin nach Hause zu fahren, sondern du brauchst natürlich für die auch Spielpraxis. Und die kriegst du halt einfach nur, wenn du denen halt einfach öfters aufs Eis schickst, auch wenn die dann in Ravensburg, sagen wir mal, mehr spielen, wie jetzt wahrscheinlich bei uns. Ja, es ist schwierig und dann vor allem einer Phase, wie der ERC sich jetzt aktuell in der Saisonstart befindet, wo Licht und Schatten Tag ein, Tag ausgehen. Mhm. Wir hatten das Thema vor 2 Jahren, wo Markel Kartaik eigentlich die Saison durchgespielt hat, aber Devin Williams, ich sage es mal, einfach nicht so in Schwung kam, dann hat er sich leider auch verletzt. Dann hast du dir eigentlich einen kompletten Torhüter damals verbrannt. Dadurch, weil du halt einfach sagst, okay, welches Risiko gehst du ein? Vertraust du deinen Torhüter, wo du weißt, was du an ihm hast? Und auf einmal hat er, ich überspitzt gesagt, seine 20 Spiele hintereinander gehabt und war dann danach ausgebrannt. Dieses Risiko versucht der ERC natürlich zu vermeiden. Ne? Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, du jetzt in die Phase kommst und vor allem bei so eng getakteten Spielplan, wo du vielleicht mal jetzt mal 3, 4 Spiele hintereinander nicht punktest, was machst du dann? Devin Williams starten lassen, weil du sagst, hey, du hast 10 Feldspiele, die dir theoretisch die Tore erzielen sollen, wofür sie auch da sind oder verhindern sollen. Ne? Oder setzt du dir einen 22-jährigen Torhüter, der eine Kontingentstelle, der dir dann das Spiel gewinnen soll. Ne? In einer Drucksituation, wo du sagst, okay, ist das schon was für ihn. Ne? Devin Williams ist halt deutlich erfahrener, ne? Und es ist, also, das ist aber auch das Hockey-Business. Es ist zum Glück nicht unsere Entscheidung, die man fällen muss. Das Thema muss Marc French sein. Na, es hat wahrscheinlich auch seine Begründung, warum Brett Bruschow nur ein Spiel bis jetzt hatte in der deutschen Eishockey-Liga.
Aber ich sage jetzt ja, mal. Ja, weißt du, aber all diese Herausforderungen wusste man auch, als man den Kader geplant hat.
Ja, ja, und wie gesagt.
Also, da ist mein Mitleid wirklich auch sehr begrenzt, ja, weil man hat ja, ich denke schon, dass ein Timmy und Marc French miteinander reden. In der was die Kaderplanung angeht, das heißt, sie haben ja auch alles auf dem Schirm, auch die U23er-Regelung und so weiter und wissen, welche Optionen sie dann haben. Ja. Und ich denke, der Kader ist von der Größe her auch groß genug.
Ja.
Wir haben auch momentan keine Verletzten, ja, wie jetzt manche Teams wie Nürnberg oder Berlin, die haben echte Probleme. Ja.
Ja.
Dann will ich auch gar nicht wissen, was passiert, wenn wir in solche echten Probleme kommen. Ja.
Ja. Definitiv. Also, deswegen ist es, ich sage es mal, die Wochen der Wahrheiten kommen jetzt erst noch. Klar, der Saisonanfang hätte man vielleicht ihm 1 oder 2 Spiele mehr geben können. Ja, man muss dann auch überlegen, wen hättest du als Trainer dann für rausgelassen? Einen Spieler, der vielleicht noch nicht in Schwung kommt, schenkst du ihm das Vertrauen, dass er in Schwung kommt? Ne? Ich sage jetzt mal einen Austin Keating, einen Agostino und so weiter. Nimmst du so einen raus, nagt es dann eher vielleicht an seinem Selbstvertrauen und Marc French, ne, will eigentlich genau dadurch den Spielern das Vertrauen schenken, auch wenn es mal nicht läuft, dass er sie bringt. Aber das ist halt einfach das Business und ich glaube, dass wir da in den nächsten Wochen definitiv sehen werden, wie der Hase oder wo der Weg hingeht bei diesem Gespann. Brett Bruschow, ich habe es ja gerade gesagt, spielt morgen auf alle Fälle Champions League. In Bozen, ich denke mal, dass er dann auch nächste Woche, wenn wir gegen Odense spielen, da auch wieder im Kasten stehen wird. Und vor allem jetzt dann bei einem Roadtrip, also wie gesagt, Sonntag waren wir in Berlin, Mittwoch in Bozen. Ne? Heute ist Dienstagabend, wir nehmen Dienstagabend auf, also darum reden wir auch immer von morgen. Und am Freitag spielst du schon in Köln. Das heißt, du hast da auch so ein bisschen Kilometer unterm Popo, ne? Vor allem wenn du der Busfahrer bist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt fliegen. Gehe davon aus, dass diese Variante in Betracht gezogen wird. Ob sie jetzt fliegen oder nicht, weiß ich nicht.
Also ich habe irgendwas gehört von nach Bozen fliegen und von Bozen nach Köln fliegen.
Vielleicht war es ein Plan, wer weiß. Ja. Vielleicht steht es dann irgendwo in einer der Gazetten, ne, in der Region, wie es lief. Oder der ERC sagt es uns einfach. Auf alle Fälle ist es halt jetzt durchaus sportlich, dieses Programm. Und du hast jetzt 3 Auswärtsspiele hintereinander. Danach kommen 3 Heimspiele hintereinander gegen Frankfurt, Odense und Nürnberg, wo du wirklich jetzt in einem Monat 13 Spiele hast und da wirst du halt einfach auch rotieren müssen. Ne? Hoffentlich, dass sich keiner verletzt. Das hoffen wir natürlich alle. Also so die Seuche wie Berlin, Nürnberg brauche ich definitiv nicht. Ja. Und dann bist du natürlich jetzt auch in der sogenannten Belastungssteuerung. Und wie es der ERC auch kommuniziert hat, die Neuburger Rundschau hat noch 3 weitere Namen genannt, werden zum Beispiel jetzt morgen in der Champions League Leon Hüttl, Morgan Ellis, Alex Breton, David Williams, Daniel Pieter und Kenny Agostino morgen in Bozen nicht dabei sein. Aufgrund der Belastungssteuerung in der Champions League hast du ja keine Ausländerregelung, ne, was die Kontingentstelle betrifft. Das heißt, du kannst da aus diesem Vollen schöpfen oder auch ein bisschen sparen. Aber dafür werden Bartholomäus Oswald und Dominik Zerhoch aus der U20 in den Bus einsteigen. Und beim ERC morgen mit im Line-Up stehen, um auch mal den jungen Wilden, wie es Marc French im Neuburger Rundschau-Interview gesagt hat, Profiluft zu schnuppern und auch mal zu sagen, hey, da kommt auch aus dem eigenen Nachwuchs was nach und du brauchst nicht dauernd dich aus vom Kooperationspartner bedienen. Und ich denke mal, das ist jetzt morgen so ein bisschen Jugendforscht.
Auch das haben wir in der Gruppe diskutiert. Und das führt für mich dann auch diese Champions Hockey League ein bisschen ad absurdum. Ja.
Aber wir sehen und wir ergänzen uns.
Wir haben ja eigentlich eine Fahrt nach Bozen geplant, was jetzt leider kurzfristig abgesagt werden musste. Aber wenn ich jetzt Fan bin, der sich aufmacht nach Bozen und das Geld in die Hand nimmt, da hinzugehen und die Mannschaft zu supporten, dann hat man schon irgendwo den Anspruch auch, dass wir das nicht als Trainingsspiel betrachten. Ja. Und das ist jetzt aber kein Vorwurf an den ERC, weil ich weiß, dass alle Clubs das so machen in der CHL oder viele, ja, die dann auch die Spieler aus der zweiten Reihe mitnehmen, um ihre Leistungsträger dann für die Liga zu schonen. Aber da muss man sich natürlich dann schon auch überlegen, in welcher Form diese Liga dann überhaupt noch Sinn macht, ja, weil man sieht, Zuschauerzuspruch wird nicht besser in der CHL, Preisgeld wird nicht mehr, ja, das heißt, die Clubs sind bis zu einem gewissen Grad auch gezwungen, Geld draufzulegen. Da gab es ja auch, glaube ich, sogar bei Magenta so einen Bericht darüber, dass das praktisch ein Minusgeschäft ist, es sei denn, du kommst ins Finale, ja, dann kannst du mit dem Preisgeld das ein bisschen abpuffern, aber alles, was bis dahin passiert, inklusive diese ganzen Umbaumaßnahmen in den Hallen und so weiter, ja, die man dann hat, die notwendig sind, mit der Werbung und so, ja, das spielt ja alles eine Rolle und auch die Reisegeschichten, ja, durch ganz Europa kosten Geld, ja, da gibt es nichts umsonst. Und ja, da muss sich vielleicht die CHL auch überlegen, wie man das anders gestalten kann oder ob man andere Sponsoren irgendwie noch akquirieren kann, um die ganzen Einnahmen aus dieser Liga dann so zu steigern, dass es auch für die Clubs interessant sein wird, vielleicht wirklich auch mit den besten Mannschaften anzutreten.
Ja.
Ja, also, weil solange wir da Minus machen, ist klar, dass jeder sagen wird, okay, dann stelle ich hier jetzt die zweite Garde auf, so weit möglich, ja, um meine Topspieler zu schonen und um halbwegs unverletzt durch diese Saison zu kommen und vielleicht sogar gar nicht mit dem Anspruch in die Playoffs zu kommen, weil das ja wieder Geld kostet. Ja.
Also bei der Champions League, da gebe ich da unrecht, also vor allem, wenn es dann in der Vorbereitung schon losgeht, ne, dann hast du öfters mal die Dinge, ja, es sind dann, sag ich mal, Testspiele auf hohem Niveau, da geht's schon los. Dieser Stellenwert der Champions Hockey League wird, sag ich mal, sollte, wenn man es natürlich mit Fußball vergleicht, der ist halt absolut nicht da. Ja, ist halt für die Top-Teams, die sagen mal regelmäßig teilnehmen, ja, nice to have. Ne? Fliegt man mal kurz nach Schweden, zockt ein bisschen rum, fliegt Lüge nach Hause und am nächsten Tag hast du wieder dein Derby, ne, vor volle Hütte. Und einen Tag davor, Champions Hockey League, hast du vielleicht noch, sagen wir mal, musst du in die Schulen gehen und Freikarten verteilen, dass du die Bude einigermaßen voll bekommst. Also die Akzeptanz ist, sage ich jetzt mal, speziell in der Hauptrunde natürlich nicht bei jedem Standort. Es gibt Standorte, wo die Bude voll ist. Bremerhaven zum Beispiel ist auch immer gut besucht. Ne? Auch bei uns.
Ja, das war in Ordnung.
War in Ordnung, aber wir sind auch mitten im August gewesen mit unseren zwei Heimspielen bis jetzt. Bis dann nächste Woche ausschaut gegen eine dänische Truppe, die in Anführungszeichen eine No-Name-Gruppe ist, Truppe. Ist sehr, sehr schwer. Ne? Und dann natürlich diesen Stellenwert, weil Eishockey ist auch kein günstiger Sport, wir wissen es alle. Genau. Wenn du damals als Family hingehst oder Spontanbesucher, also da muss auch der Spielplan. Vielleicht ist die Champions League für mich wie im Eishockey eine Nummer zu groß, was das Teilnehmerfeld betrifft. Vielleicht wieder mal Gedanken machen, zu klein. Aber wahrscheinlich wird es noch größer, wenn es so weitergeht. Ne? Dass man da, aber ja, also solange dieser Stellenwert in der Akzeptanz bei den Teams, bei den Fans, sagen wir es mal nur so, ja, nice to have und nebenbei, ne, dann wird es nicht besser werden, auch auf die nächsten Jahre gesehen. Dann hast du natürlich Spiele, wenn du dir es erlauben kannst, sag jetzt mal mit einer 1B-Mannschaft anzutreten, ne, und sagen wir deinen Top-Spieler zu schonen, dann ist es okay, ne, auch wenn ich, sag jetzt mal, bei einer Champions League immer die Besten der Besten, ne, sehen möchte. Aber der ERC liegt jetzt auf Stand jetzt der Live-Tabelle auf Platz 13.
13, okay, ne? Live-Tabelle.
Okay. Und Bozen jetzt mit 19. Wir haben jetzt, wie viele Punkte haben wir? 6 Punkte. Bozen hat 5. Also das ist noch nichts gewonnen, nichts verloren für uns. Also es geht nach oben oder nach unten. Und bis jetzt dann nur die ersten 5 Mannschaften sind bereits jetzt fix qualifiziert, wo wir gegen die ersten 3 noch gespielt haben. Also die beiden finnischen Mannschaften, Kalpe und Ilves. Tampere, die sind schon mal safe für die nächste Runde qualifiziert und du hast halt jetzt, selbst Berlin hat heute auch in der Champions League 1-4 gegen Frölunda verloren, das heißt, die haben jetzt mit 4 Punkten, die müssen, ne, sonst war es für die Berliner und das ist ja halt die Frage, legst du alles in die Waagschale, dass du in der Champions League halt weit kommst, ne? Oder konzentrierst du dich halt einfach auf den Ligenbetrieb und schaust da, dass du zu den Playoffs halt wieder deinen Eishockey zeigen kannst und dann wieder einen Titel holen kannst. Wie man es macht, ist wahrscheinlich falsch. Ich glaube, als Mannschaft willst du jedes Spiel gewinnen. Typische Sportlerfloskel, aber wer mal selbst in einer Hobbymannschaft gespielt hat, weiß eigentlich auch, was es zählt. Und nicht nur dabei sein ist alles und man will eine Teilnehmerurkunde haben. Ja. Aber ja, ein Thema für sich. Beim Rahmen, also bei den nächsten Spielen der Panther, die wir ja hatten, aber Matze, du hast mir gerade ein Schild hochgehalten, Statistik Matze.
Ja,
du hast noch was mitgebracht.
Vielleicht nochmal
weitermachen.
Das, was wir vorhin besprochen haben, im Kontext, ja, Schwachstellen beim ERC aktuell. Ich glaube, da gibt es so durchaus aussagefähige Stats aktuell schon jetzt nach 8 Spielen, die man so ein bisschen anbringen kann. Also zum einen habe ich mich gewundert, dass Sam Ruop der passsicherste Spieler aktuell ist bei uns, wobei mir gefällt er. Also ich finde ihn auch besser spielerisch, auch besser als ein Colton Jobke früher. Ich glaube, die kann man auch von der Spielweise her so ein bisschen miteinander vergleichen. Also ich finde, dass er viel mehr am Spiel teilnimmt als Colton Jobke früher. Ja. Also auch eben im Spielaufbau. Dann die nächsten in dieser Passquotenstatistik sind Jandrić und Hüttl, sind alle über 80%, Sam Ruop eben mit 86%. Allerdings die Passquote beim ERC insgesamt mit 81% nur auf Platz 9 ligaweit. Ja, also da auch da Nachholbedarf. Dann haben wir vielleicht so als Lichtblick auch Bestätigung, dass wir eine recht schnelle Mannschaft haben. In der Top 10 der schnellsten Skater 3 Spieler mit Breton, Powell und Hüttl, alle in der Top 10. Dann haben wir ja eine Schusseffizienz, das ist ja, auch eine klare Sache, dass die verbesserungswürdig ist mit 9,5%, was uns in der Statistik dann auf Platz 10 momentan befördert. Und wir haben eine Gesamtstatistik der gehaltenen Schüsse von unter 90% bei 88,7, Platz 9. Und eine negative Bulli-Quote 49,9%. Das ist jetzt nicht so schlimm, das sind fast 50%. Allerdings im Vergleich zum letzten Jahr, wo das eine unserer Stärken war, ist das natürlich eine ziemlich krasse Verschlechterung. Ja. Dann haben wir einen Corsi-Wert von unter 50%. Also das ist ja schon ein bisschen tiefer in der ganzen Materie kurz erklärt. Das ist die Summe aller Schussversuche gegenübergestellt gegen die Summe aller Schussversuche des Gegners. Und da sind wir eben unter 50% und damit haben wir da einen schlechteren Outcome als der Gegner jeweils. Ja. Dann haben wir eine Zweikampfquote von 47%, was uns auf in der Statistik auf Platz 11 bringt. Also auch auf jeden Fall verbesserungswürdig. Und wir sehen aber auch, dass wir sehr viel Puckkontrolle haben mit 29%, was aber auch nicht automatisch bedeutet, dass man Spiele gewinnt, nur weil man Puckkontrolle hat. Weil da sind wir eben auf Platz 3 ligaweit und Frankfurt ist zum Beispiel bei der Puckkontrolle noch besser als wir. Ja. Also man sieht, das ist korrespondiert nicht immer. Ja. Puckkontrolle ist nicht gleich, du gewinnst. Genau. Dann Überzahl, also Statistik, Special Teams, Überzahl 12,5%, Platz 13. Ja. Haben wir schon auch was dazu gesagt, ja, dass eben so wie es aussieht, die Überzahl bei uns, ist es, fühlt sich das gut an. Die Effizienz ist eben noch nicht ganz da. Und in der Unterzahlstatistik 84,5%. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser werden. Platz 9. So. Und die Fangquoten, ich glaube, das ist ja als letzte Info vielleicht noch wissenswert. Willi liegt mit seinen 7 Spielen bei 90,26. Beispiel Michael Garteig hat 6 Spiele gemacht. In Augsburg ist bei knapp 92%. Gegentorschnitt beim Willi 2,7. Der ist da als Torwart auf Platz 12 mit seinen Werten. Und Broschu, ein Spiel, ist jetzt irrelevant, 83% Gegentorschnitt. Komischerweise 4,18. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen, rechnerisch. Er hat ja nur ein Spiel gemacht. Genau.
Ja, kann aber glaube ich, MT Netter, glaube ich.
Ja, kann sein.
Genau. Kopf ab, ja.
Irgendwas. Ja, also statistisch bestätigt sich das, wo wir auch in der Tabelle stehen, sage ich jetzt mal im Schnitt. Also in allen Belangen verbesserungswürdig, würde ich sagen. Luft nach oben ist vorhanden. Ich glaube, die Namen haben wir dafür. Ja, den Kader dafür haben wir. Wir müssen es nur irgendwie aufs Eis bringen. Ja.
Ja. Danke, Matze, für deine Statistik. Immer wieder eine tolle Rubrik in dieser Folge, in dieser Sendung. Ein Thema hatte ich jetzt noch, weil wir halt auch immer wieder mal lesen in den sozialen Medien oder auch durch Gesprächen, ist das so das Thema die Erwartungshaltung. Ich habe auch schon mal auch vor der Saison gesagt, eigentlich kannst du in dieser Saison nur enttäuschen. Als Hauptrundensieger der letzten Saison, Halbfinalist und jetzt ja, hast du bis jetzt auf Platz 8 nach 8 Spielen. Hast jetzt 4 Siege, 4 Niederlagen und die Erwartungshaltung ist halt einfach gestiegen. Absolut in Ordnung, ist ganz normal und im Sinne. Du sagst es auch immer so schön, wenn ich da mit meiner Floskel komme, mit der Prinzessin und dem Abschlussball. Ne?
Ja, genau.
Die brauchen wir es nicht geben, weil es hören Kinder zu. Aber jeder, glaube ich, dass wir so uns nicht kleiner machen, braucht, wie wir sind, sondern wir haben durchaus die Daseinsberechtigung, uns zu den Top 6 Clubs zu zählen. Ja, natürlich, wenn es nach oben geht, immer besser. Platz 6, wie gesagt, bei einer 14-Mannschaften-Liga ist halt, sind die Top 6 halt hart umkämpft und da gehört einfach der ERC dazu und kann halt mal auch Platz 8 sein, kann halt aber auch mal nach oben schwenken, das Pendel. Ja,
aber weißt, ich glaube auch, dass wenn du eine gute Saison spielst und die Spielweise passt und die Spiele machen Spaß angeschaut zu werden und es gibt eine gewisse Stimmung, die dazu passt im Stadion dann, weil eben die Mannschaft die Zuschauer auch mitnimmt, dann hat am Ende auch keiner ein Problem damit, wenn wir Siebter sind.
Ja.
Ne? Also darum geht's ja. Es geht ja auch ein bisschen um die Art und Weise, wie das zustande kommt.
Ja.
Und ich denke aber auch, das hast du auch, glaube ich, also für mich war das Spiel gegen Straubing da so ein bisschen auch bezeichnend. Wir waren ja vor allem die ersten 30 Minuten, war das jetzt nicht überragend, was wir aufs Eis gebracht haben. Und du hast auch gemerkt, dass sich das direkt auch auf die Ränge übertragen hat. Ja, also es hat Straubing ja von Anfang an sehr laut wie immer bei uns, ja. Aber die haben dann die Halle übernommen und haben das dann auch bis zum Schluss auch noch zementiert. Und es haben ja auch die Freunde von uns, die auf den Sitzplatzrängen unterwegs sind und da vielleicht so ziemlich in der Mitte sitzen. Ja, auch ganz klar gesagt, dass Straubing lauter war an dem Tag, ja. Also das macht auch so ein bisschen, ja. Ich weiß, dass es einfach ist, eine fremde Halle zu übernehmen als Gastfans, ja, weil man da ein bisschen so einen anderen Drive hat und alle machen mit, ja, bei so einer Auswärtsfahrt.
Vor allem der Ein-Mann-Mob aus Wolfsburg.
Ja, genau. Aber grundsätzlich hätte ich schon meine Erwartungshaltung an die Stimmung gegen Straubing von unserer Seite wurde nicht erfüllt. Punkt. Ja.
Ja. Okay, ich war jetzt gegen Straubing nicht im Stadion. Ich habe es jetzt nur am TV verfolgt. Ja, also auf dem TV war es relativ ausgeglichen, was man so gehört hat. Aber es ist halt einfach so, wenn Augsburg, Straubing, die zwei Mannschaften da halt mit voller Kapelle, der Gästeblock ist ausverkauft, geht halt immer was, ne, bei uns.
Ja, ja.
Genauso ist es aber
genauso wie bei uns, wenn wir auswärts sind.
Ja, wenn wir auswärts aufmarschieren, Gästeblock ist voll, dann ist es auch das Leichteste für uns, vor allem wenn dann auch das Spiel ausgeglichen ist, dass wir, sagen wir mal, deutlich hörbarer sind. Zum Beispiel jetzt die Fans, die jetzt in Berlin mit dabei waren, ich weiß jetzt nicht wie viele, habe ich jetzt nichts gesehen, waren deutlich öfters zu hören wie die Berliner. Mhm. Hier vor das Stadionmikro. Also wie gesagt, unsere Fans brauchen sich da jetzt nicht so schön, aber ich weiß, was du meinst, und vor allem auch dieser Funke, Mannschaft, Fans, es lodert, ne? Man merkt,
es ist fehlt noch irgendwas, gell?
Ja, aber sagen wir mal, Knackpunkt, ne, dass das Stadion mal explodiert. Ne? Wie wenn es zum Beispiel mal 10 Sekunden vor Schlusssirene einfach mal das Game-Winning-Goal ziehst. Das hatten wir einfach dieses Jahr noch nicht. Es ist auch eine Symbiose. Letztes Jahr einfach gewesen, die Fans, die Mannschaft, das war eine Einheit. Und auch das Thema Stimmung bei uns wird auch ja bei uns diskutiert. Wir können was, wenn wir wollen. Ne? Ich sage jetzt mal so, bei einem Dienstag oder ungeliebter Donnerstag Spiel ist halt auch immer schwer. Ne? Mhm. Es ist dann standortunabhängig, ja, an solchen Tagen. Aber es ist bei uns, sagen wir es mal, auch natürlich noch Luft nach oben, was die Stimmung betrifft. Wir wissen alle, dass wir es besser können. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt auf die ganzen Gesänge, die jetzt gesungen werden, da hat jeder seine eigene Meinung. Ein paar neue Lieder sind echt cool. Ein paar andere Lieder, die finde ich ein bisschen deplatziert. Da wünsche ich mir, sagen wir es mal, einfach mal so die alten Klassiker eher, ne, die auch zum Spielgeschehen passen. Aber das ist da jeder seine eigene Meinung. Wir sind eine der lautesten Fanbases in ganz Deutschland. Das ist Fakt. Aber auch bei den Fans ist es natürlich auch immer das Tagesform abhängig. Und wenn natürlich das auf dem Eis, und das ist halt einfach das A und O, wenn es auf dem Eis passt, passt es dann auf den Rängen. Und wenn du dann halt, wenn es mal nicht läuft, den Sarkasmus verfällst, ist es eigentlich noch schlimmer. Hatten wir auch schon jahrelang. Ne, dann, wie gesagt, aber dieser Funke ist halt noch nicht ganz da. Das Feuer lodert noch erst, aber es wird kommen. Hoffe ich jetzt einfach mal, es wird kommen.
Da brauchst du, wie du sagst, da brauchst du dieses ein oder zwei so Schlüsselspiele, wo gewisse Dinge passieren.
Und jetzt mal vielleicht mal 2-3 Spiele punkten, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus und dann mal hintereinander gewinnen. Und das hast du halt einfach mal auch mal mit. Wenn du zu Hause alle Spiele gewinnst, ist okay, aber wenn du halt dann am Sonntag drauf dann in, keine Ahnung, Schwenningen 1-4 verlierst, obwohl du dann am Freitag die Kölner Haie nach Hause geschickt hast, immer schwierig, ne? Ja. Da entsprechend auch die Euphoriewelle mitzunehmen. Ne? Genau. Und das ist auch so das Thema Stimmung in der Halle. Wir sind auch noch mitten in der Saison, Anfangsphase ist so. Die geile Zeit kommt jetzt so richtig, wenn es dann draußen dunkler und kälter wird. Und ja, aber da blicke ich auch positiv nach vorne. Ich hoffe, der ERC gibt uns keinen Grund, in den negativen Herbstblues einzudriften. Auch der Spielplan jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hat ja durchaus interessante Begegnungen. Wir haben 2-3 Derbys sogar noch in diesem Monat. Einmal Heim-Derby gegen Nürnberg, dann auswärts in Augsburg und dann an einem Mittwoch, auch ein ganz komischer Tag, in Straubing und auch unsere Heimspiele, okay, gegen die Löwen Frankfurt, ja, weiter, dann haben wir gegen Odense Heimspiele noch und einmal gegen die Adler Mannheim.
Die ersten zwei auf jeden Fall Zuschauermagnete, ja.
Ja, und ja, wie gesagt, aber unser Spielplan war jetzt, sagen wir es mal, auch bis jetzt auf die Spiele oder das Spiel gegen Straubing keine Zuschauermagneten. Ne? Du hast zwar das Spiel gegen München, aber München zähle ich nicht mal als Derby, weil das war enttäuschend, auch für einen Donnerstag, dass München mit nicht mal 100 Mann angerückt ist.
Ja, das waren maximal 30. oder 50.
Ja, also auch wenn Wiesn war, das ist für mich nicht erklärbar, aber ja, ist halt so, deswegen ist München für mich
außer kein Außer wie sie aktuell spielen. Ja, also das,
ja, kommt noch hinzu, aber München ist halt für mich einfach auch emotional ein Spiel wie gegen Schwenningen.
Ja, das stimmt.
Da ist Wolfsburg für mich mehr Derby. weil wir jetzt gerade bei dem Thema Wolfsburg sind, wann hat es eigentlich angefangen, dass diese Spiele gegen Wolfsburg eigentlich immer so eskalieren auf dem Eis?
War das ist immer was los. War das nicht schon immer?
Nee, also früher war das, erst haben wir sie mit Sack und Pack nach Hause geschickt, keine Ahnung, 6-1, 6-2, voll die Bude vollgeschossen, dann haben die uns die Bude vollgeschossen und seit 1-2 Jahren eskaliert es voll.
Da ist richtig das Feuer, ist, ne? Da ist richtig Feuer.
Also wie gesagt, durch die ruppige Spielweise natürlich, ne, da geht immer ein bisschen was, dann hast du so einen Psychokrupp bei denen auf dem Eis, den es regelmäßig Sicherung raushaut, ne? Und dann hast du einen mit Bodhi, der einen Schinko ins Gesicht spuckt und also und jetzt letztens wieder durchaus den ein oder anderen Nicklichkeiten. Da war jetzt nichts Grobes dabei, aber ich glaube, Sam Group hat da schon ein bisschen Bock gehabt.
Ne? Ja, der hat mit dem Schinko auch ein paar Mal. Ah nee, das war gegen München. Gegen München, weil Schinko ist ja jetzt in München. Da hat Rupp zweimal so ein bisschen eine kleine Begegnung gehabt. Und,
also, aber gegen Wolfsburg hat das ist das, also. Das ist für mich die Derby-Emotionalität, die da einfach dazugehört. Nee, aber jetzt auch, wenn man das ein bisschen sarkastisch rüberbringt, ist halt der Anfangsspielplan, sag ich mal, eher unsexy gewesen. Sag ich mal, für den, sag ich mal, Normalo-Fan, entweder interessiere ich mich für Eishockey und komme rein, ne, weil es mich einfach interessiert, oder hell gegen die Kölner Haie, gegen Adler Mannheim. Wenn du solche Spiele im September hast, die ziehen dir vielleicht auch die Auswärtsfans logischerweise mehr. Wir sagen jetzt mal ein eher unattraktiveres Team jetzt, ohne das despektierlich, außer gegen München, ohne das despektierlich sein zu wollen. Ne? War der jetzt hier nicht vom Glück gesegnet, was den Spielplan betrifft, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Ja.
Deswegen wird es ein richtig knackiger Oktober, auch der November. Da hat jetzt nicht so viele Spiele, da haben wir 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ne, inklusive Deutschland-Cup-Pause. Dafür war es der Dezember. Sorry, ich habe ja vorhin an Schwarm erzählt, das war nicht der November, sondern dann der Dezember, der real ziemlich knackig ist und auch der Januar, also weil im Februar spielen wir genau immer 2 Spiele im Februar. Hm. Ne, also bis dahin ist eigentlich die komplette DL ist bis Januar eigentlich durchgespielt. Ne, der Rest ist dann eigentlich nur noch für die Statistik. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt den Drive relativ früh kriegen und jetzt jeder Punkt, den du dadurch verlierst, wenn du die Bude nicht machst, ne, und das sind die Punkte, die dir heuer extrem wehtun werden, ne, die du einfach nicht holst. Und
ich glaube, nach Olympia sind es nur noch 6 oder 7 Spiele, ne?
Ja, also Handvoll, also ich glaube, das ist nicht genau im Kopf. 6 Spiele nach Olympia, wenn man den Februar, also im März sind es noch 6 Spiele. Ne? Ja. Okay, wir gehen ja bis Spiel 7, ne, gegen Wolfsburg, wo uns Brett Buchschuh dann das Game-Winning-Goal sichert, weil er da dadurch den Konter einleitet, durch seinen Mega-Save, den er noch macht in Spiel 7. Also, ne, also ihr habt es heute hier gehört, im Finale gegen Wolfsburg. Und
fuck.
Ne, das wird dann, ich glaube, 2. Mai, glaube ich, ist dann Spiel 7. Also, wenn ich den Rahmenplan richtig im Kopf habe, also Anfang Mai.
Genau,
und dann
geht es
ja gleich mit der Weltmeisterschaft weiter.
Stadion.
Ja. Ne, also, kurz darauf ist schon Pfingsten. Gefühlt.
Ja.
Ne, genau. Matze, aber ich blicke jetzt auch ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen so eine Momentaufnahme der Anfangsphase mitgenommen. Der ERC ist noch so ein bisschen auf dem Findungsweg.
Also genau, der komplette Content von heute nicht falsch verstehen. Wir schmeißen hier nicht die Flinte ins Korn, auf gar keinen Fall, aber es gibt eben in einigen Dingen noch Verbesserungsbedarf. Es gibt auch einige Themen, die Risiko darstellen, zumindest aus meiner Sicht. Ja. Und alles andere wird man sehen die nächsten Wochen.
Ja, also es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder Sand in den Kopf zu stecken, hat mal so ein Fußballer gesagt. Also gesagt, wir gehen auch positiv in die nächsten Tage und Wochen und vor allem in dieser aktuellen Zeit ist es eigentlich immer positiv, wenn man positiv in irgendwelche Sachen rangeht und deswegen kommen wir auch zur der nächsten Kategorie und wir begeben uns dann auch langsam in die Schlussphase unserer heutigen Folge. Ein paar Informationen vom Fanprojekt habe ich noch mitgebracht. Aber Matze, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was wir noch durchsprechen wollen, müssen, dürfen?
Nee, ich bin durch.
Gut, dann kurzes Update vom Fanprojekt. Da steigt am kommenden Sonntag der Vorverkauf der übrig gebliebenen Sonderzugtickets. Die Fanclubs haben, glaube ich, jetzt noch bis zum 10. Zeit und dann ab dem 12. gibt es dann die restlichen Tickets zu erwerben. Und da ist es eigentlich jetzt schon klar, dass das nicht mehr viele sein werden. Es gibt hier auch nur noch die Kategorie Großraumwaggon, also die ganzen Abteile sind schon voll. Und Großraumwaggon mit Sitzplätze, also der Stehplatz in Dresden ist, glaube ich, 350 oder so passen da rein. Also relativ überschaubar. Das heißt, Stehplatztickets gibt es da keine mehr, aber Sitzplätze mit Großraumwaggon sind dann ab kommenden Sonntag 12 Uhr auf der Fanprojektseite im Online-Formular zu bestellen. Das heißt, ihr braucht euch nicht im Stadion anstellen und hoffen, dass ihr die Sonderzugtickets bekommt, sondern nein, unsere Fanprojektseite wird dann auch pünktlich scharf geschaltet, dass ihr ab 12 Uhr das Formular ausfüllen könnt und dann entsprechend euch die restlichen Plätze sichern könnt für den diesjährigen Sonderzug, der am 21.12. diesen Jahres nach Dresden rollt. Dann ebenfalls vom Fanprojekt noch die Fahrten in den nächsten Wochen. Da ist dann am 19. Oktober die Fanprojektfahrt mit auf dem Plan. Da werden die Busse vom Fanprojekt subventioniert. Das heißt, ihr bekommt nach Schwenningen für 40 Euro inklusive Eintrittskarte. Da ist, glaube ich, der erste Bus ist schon voll, der zweite relativ gut voll. Also das heißt, die restlichen Plätze könnt ihr euch da noch sichern. Ebenfalls die Fahrten zu den Derbys nach Straubing und Augsburg könnt ihr beim Fanprojekt entsprechend bestellen. Und auch für Augsburg gab es ja heute die Info vom Fanprojekt, dass ein Restkontingent für den Gästeblock heute nochmal freigeschaltet worden ist, weil unsere aktive Fanszene entschieden hat, dem Spiel am ungeliebten Donnerstag fernzubleiben. Das heißt, da sind jetzt nochmal Tickets für den Gästeblock frei geworden. Das heißt, wer nicht mit dem Bus fährt, sondern auf eigenes Risiko, hätte ich schon beinahe gesagt, als Selbstfahrer selbst nach Augsburg fahren möchte, kann jetzt da nochmal reingucken. Wurde heute freigeschaltet. Und genau, das wäre das Update vom Fanprojekt. Und zu guter Letzt blicken wir nochmal ein bisschen ergebnistechnisch auf unsere Nachwuchs und auf unsere ERCI-Frauen, die auch sehr stark in die Saison gestartet sind. Die Frauen haben jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende die Heimspiele gegen die Mad Dogs Mannheim gehabt, 2-1 und 5-2 gewonnen. Die ERC-Frauen von Chris Sohlmann stehen jetzt aktuell auf Platz 1 mit 12 Punkten und nach 6 Spielen. Aber die Tabelle in der 5-Teams-Liga ist leider auch traurig, aber komplett anderes Thema. Meister Memmingen hat zum Beispiel gerade erstmal nur 2 Partien gespielt. Das heißt, die Tabelle ist noch nicht wirklich aussagefähig. Aber auch die Frauen haben jetzt dann im Oktober, richten sie den IVHL, ich glaube, habe ich jetzt richtig im Kopf den Namen, aus. Das heißt, eigentlich die Top 4 Teams, die bei uns in der Liga spielen, spielen jetzt in Ingolstadt übernächste Woche am Wochenende so die Champions League der Frauen.
Das war eine Form davon, ja, genau.
Und eine Form davon aus. Das heißt, auch hier das Beste, was das internationale Frauenhockey zu bieten hat, in Ingolstadt zu sehen. Und auch unsere 20 steht jetzt aktuell in der Findungsgruppe A auf Platz 1 zusammen mit den Jungadlern Straubingen und Mannheimen. Ne? Mannheimen. Genau. Hat sich meine Statistik zugemacht. Genau, auch hier auf Platz 1 mit 31 Punkten. Also ich glaube, die Qualifikation für die Top Division ist ziemlich safe, wenn man so sagen kann. 31 Punkte zusammen mit Mannheim und jetzt hat man zum Beispiel Rosenheim am Wochenende mit 7-1 und 1-4 besiegt und auch starke Leistung von unserer U20, wo jetzt auch, wie gesagt, Dominik Zerhoch und Bartholomäus Oswald jetzt bei den Profis jetzt auch immer öfters mit dabei sind. Und auch
aber auch stabile andere. Jungs, ne? Auch schon nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr.
Ja, ich glaube, Viertelfinale war es dann gegen Landshut, oder war es Halbfinale gegen Landshut?
Halbfinale meine ich, ja.
Ja, also die U20 macht sich. Ne? Also da kann man durchaus sagen, auch unsere 20 speziell attraktives Eishockey kann man sich gerne auch mal anschauen oder im Livestream. Da gibt es ja die diversen Plattformen, ne, wo man auch die Spiele sehen kann. Und ja, jede Mannschaft freut sich da über auch Besuch in der Saturn Arena oder in der Halle 2. Gut, Matthias, ich bin durch mit meinen Notizen. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr. Wenn ich was vergessen habe, machen wir es einfach beim nächsten Mal. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, die nächste Pause wird nicht zu allzu lang. Das heißt, ihr werdet wieder regelmäßig von uns hören. Und wenn ihr was habt, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auch gerade in den letzten Vorbereitungen für den November. Da haben wir ja schon mal gesagt, wir werden ja auch wieder ein paar Sachen unter den Auktionshammer bringen. Ein paar Schläger habe ich schon da stehen. Das ein oder andere Highlight ist schon dabei. Wenn ihr da natürlich was habt, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne für den guten Zweck spenden, kontaktiert uns einfach. Wir bekommen das dann auf alle Fälle hin und dann bringen wir das im November und den Hammer. Und diese Aktion geht natürlich wieder der Movember Foundation zugute, wo von unserem Kumpel Rodo, der da als Ambassador und Markenbotschafter fungiert, zugute. Und ist jedes Jahr eine tolle Sache. Und wenn ihr da, wie gesagt, was habt, was ihr meint, es könnte passen, meldet euch einfach.
Genau.
Gut, Matthias, ich bin durch. Ich danke für die tolle Folge und wir sehen uns spätestens im Stadion wieder, alle spätestens am Sonntag beim Heimspiel gegen Frankfurt. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus, Pizzek und habe Ehre.
Danke, Markus, bis dann.
Wenn du Ciao. Mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.